Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Wann seid ihr das letzte Mal geschlagen worden? Und zwar, weil ihr wirklich darum gebeten habt, weil ihr es also wolltet und es eure Entscheidung war. Vielleicht noch nie, vielleicht irritiert euch die Vorstellung auch, vielleicht ist es aber tatsächlich auch was, auf das ihr neugierig seid. Ich fühle mich stark, wenn ich gefesselt bin und geschlagen werde. Diesen Satz hast du mal geschrieben, Lara. Ist der für dich immer noch wahr?
Absolut, ja.
Weil?
Weil ich loslassen kann und weil ich mich selber dazu entschieden habe, dass es so ist. Also weil es eine selbstbestimmte Situation ist, in der ich bin.
Auch wenn du selbst schlägst, trifft das da auch zu?
Ja, weil ich Macht bekommen habe, die freiwillig abgegeben worden ist. Also ich nehme mir ja nicht heraus, jeden Menschen zu schlagen, den ich irgendwie gerne schlagen würde, auch wenn ich das manchmal vielleicht gerne, ne, so, aber also ist ja freiwillig.
Ihr merkt schon, wie Feminismus und BDSM zusammengehen und wie wir damit umgehen, darüber reden wir heute Abend. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk, Lara, danke, dass du da bist.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Lara ist zu Gast. Lara, du darfst ja am Anfang bei uns was wünschen. Wir haben uns, beziehungsweise Julia hat sich, drei Aktivitäten ausgedacht und du darfst dir eine davon aussuchen, die du gerne machen würdest. Alles fiktiv natürlich. Also hier steht, hallo, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Lara. Erstens, oh, der Klassiker, 50 Shades of Grey gucken. Da verdrehst du schon die Augen. Hast du geguckt?
Nein.
Weil?
Kategorische Ablehnung, weil es ein fürchterliches Bild von der SM-Szene zeichnet und es eine Geschichte von Unterdrückung und unfreiwilligen Machtverhältnissen ist.
Das heißt, wie weißt du das, wenn du es nicht gesehen hast?
Ich habe die Zusammenfassung gelesen.
Das heißt, das wird für dich schon mal nicht in Frage kommen. Nein. Zweite Möglichkeit, BDSM Blind Date? Gibt's sowas? Jetzt oute ich mich gerade, ja, natürlich als Naivling hier, aber gibt's sowas?
Ja, gibt es schon, begrenzt. Also es gibt natürlich so, dass man sich irgendwie online kennenlernt. Klassisches Blind Date eher nicht, nein. Hm.
Würdest du dich trauen oder hast du dich mal getraut, sowas zu machen?
Ja, ich habe mich mal im Club getroffen mit jemandem.
Und dann passiert was?
Na, alles, was bei einem normalen Date auch passiert. Also man unterhält sich, man guckt sich in die Augen, man entscheidet, ob man einander vertraut oder nicht. Also ich meine, ob ich jetzt nach Hause fahre und mit jemandem ins Bett springe und klassischen Sex habe oder ob ich irgendwie andere Dinge mache, ist ja
erstmal kein so großer, genau, und kein so großer Unterschied. Die dritte Möglichkeit wäre, wir bleiben ja eben noch in der Szene, BDSM Porno drehen als Regisseurin.
Absolut.
Ja?
Voll gerne.
Weil?
Ja. Weil ich das Medium Film total spannend finde, weil ich finde, dass es zu wenig gute Pornos gibt. Wobei das in dem SM-Genre besser ist.
Ist das so?
Jein.
Erklär.
Also es ist so, es gibt relativ viele Hochglanzproduktionen im SM-Bereich, die wirklich auch gut sind, die Wert darauf legen, dass man irgendwie vorher sieht, dass die Leute das absprechen und irgendwie danach nochmal sieht, dass sie sich danach noch nett irgendwie unterhalten und sich gern haben und also, dass das Machtgefälle wieder aufgelöst wird. Es ist aber leider so, dass so diese klassischen SM-Stilelemente viel in den Mainstream-Porn übergegangen sind und Mainstream-Porn das überhaupt nicht macht. Also da ist es so dieses klassische alltags-sexistische Ding, mit dem du willst es doch so und bla, so, ja. Also so dieses Forced-Kram ist da halt völlig normal, so. Ist es aber halt nicht. und ich glaube, ich hätte da viel Spaß dran, ja.
Na, dann ist es eindeutig.
Ja,
der BDSM-Porno als Regisseurin.
Ja.
Sagt Lara, ist heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Es gibt ein Zitat, Lara, ich weiß gar nicht, hast du mir das auch geschrieben vorher in den E-Mails? Eine Masochistin bittet eine Sadistin, bitte schlag mich. Und die Sadistin antwortet nein und lächelt fies.
Ja, habe ich dir geschrieben.
Ja. Wie sieht für dich, wenn du das beschreiben kannst, ein tolles BDSM-Erlebnis aus?
Puh, ein tolles BDSM-Erlebnis ist mit einer Person, mit der ich auf Augenhöhe bin, anfangen, in ein schönes Machtgefälle reingehen und dass es fließt. Also das ist ganz schwierig zu beschreiben. Es gibt irgendwie so wie so ein Hai ist das. Also es ist wirklich, das ist ganz schwer zu beschreiben. Das ist irgendwie die Welt außenrum ist weg und es ist ja, fließt so vor sich hin und irgendwann wird man wieder aufgefangen und geht raus.
Was ist denn ein schönes Machtgefälle?
Eins, was sich nicht falsch anfühlt. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also es ist eins, wo ich das Gefühl habe, auch wenn ich vielleicht in-game sozusagen nicht respektiert werde, also weil es vielleicht meine Rolle ist oder so, ja, oder nicht respektiere, es trotzdem auf Respekt und Vertrauen basiert.
Also da auch die Freiwilligkeit wieder mit drin auf jeden Fall. Und sozusagen das in eine Grundenergie oder ein Grundvertrauen eingebettet ist.
Ja, Vertrauen ist ganz, ganz wichtig.
Kannst du vielleicht mal an einem Erlebnis schildern, von dem du weißt, das war ein tolles für dich, soweit du da Details nennen magst, um das zu veranschaulichen?
Kann ich. Ich war auf einem Live-Rollenspiel, was von einer SM-Gruppe gemacht wurde, über ein Wochenende. Und ich war eine Dunkelelfe. Und wir wurden irgendwie überfallen, wurde gefangen genommen und ich sollte ein Geheimnis verraten und wurde dann quasi in den Folterkeller mitgenommen von vier Mitspielern. Und einen von denen kannte ich, die anderen kannte ich gar nicht so gut. Aber den ich kannte, bei dem wusste ich, okay, wenn da irgendwas ist, wo ich nicht kann, der greift ein und es ist alles super so. Und es war gar nicht so krass, dieses klassische SM, was man sich vielleicht so vorstellt, so diesem Schlagen und irgendwie jemand wird irgendwo hingefesselt.
Aber was haben die mit dir gemacht?
Ja, Sekunde. Und zwar ist es so, die haben, also ich lag einfach nur auf dem Boden und die haben mich befragt. Und drei von denen haben immer mal wieder ganz, ganz sanft Schmerzen zugefügt. Also mal mitzwicken oder irgendwie, keine Ahnung, mit einem Eiswürfel oder sowas. Ich glaube, einer hatte eine Nadel oder so, weiß der Geier, irgendwie sowas, ja. Und eine von denen hat immer gesagt, du kannst es mir verraten. Wirklich. Dann ist alles vorbei. So richtig ganz krasses Psycho-Spiel. Und es war so krass, dass ich dachte, das wäre irgendwie 10 Minuten gewesen oder so. Und ich bin irgendwann so um 1 Uhr nachmittags oder so gefangen genommen worden und wir haben das Abendessen verpackt, passt.
Das heißt, über 5 oder 6 Stunden. Ja. Was ist mit sowas wie, keine Ahnung, irgendeiner muss mal zur Toilette oder Hungergefühl oder irgendwie sowas. Also selbst wenn man in so einem Flow drin ist, irgendwann tauchen diese Bedürfnisse doch auf.
Na, dann geht man halt aufs Klo. Also,
nein, aber in dem Ereignis meine ich jetzt. Also gab es zwischendurch nee, nicht mal?
Nicht.
Okay.
Nichts, gar nicht. Also es waren alle total in dem Spiel drin.
Wie hat sich das aufgelöst? Also hast du das Geheimnis dann preisgegeben? Oder?
Ich wusste das nicht. Also ich wusste es tatsächlich also auch im Echten nicht.
Okay.
Ich wusste es weder in-game noch out-game. Ich konnte es gar nicht verraten, was es natürlich irgendwie, naja, also für die war es sinnlos, mich zu foltern im Grunde genommen. Außerdem Spaß daran vermutlich. Aber so, ja. Aber ich wusste es nicht, nein. Und dann irgendwann
haben sie aufgegeben.
Ja.
Aber das ist sozusagen ohne eine sexuelle Komponente. Das ist SM.
Naja, SM ist schon auch Sex, ne? Also es ist halt, es ist nicht so dieses klassische Penetrationssex-Ding, ja. Also es ist...
Ja, nur mal so ein Bild zu
Ja, meinst du irgendwie, was passiert mit mir?
Sowohl als auch mit den anderen. Okay. Aber wo kommt die, also bislang habe ich, du liegst auf dem Boden, die wollen ein Geheimnis ausquetschen und ab und zu fügen sie dir Schmerzen zu. Das wäre in meinem bis jetzigen Verständnis eine Art Folter-Szenario.
Ja, ist es ja.
Ohne, genau. Dann kann ich noch verstehen, dass vielleicht aus dem Schmerz heraus sexuelle Energie im Raum ist. Aber geht es darüber hinaus? Also keine Ahnung, wird sich berührt, angefasst?
Also wenn du jetzt so ganz klassische sexuelle Handlungen meinst, irgendwie erogene Zonen, tralala, nein.
Okay, aber irgendwas ist ja da offenbar.
Also ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn die Leute nicht alle das als Kink hätten. Also wenn sie nicht irgendwie alle irgendwie SMer gewesen wären. So, weil das natürlich... Also der Reiz liegt schon in dem Machtgefälle, was man da baut. Mhm. Und das ist weniger klassischer Sex sozusagen. Also ich weiß nicht, womit man das irgendwie gut vergleichen kann.
Aber ist man hinterher zum Beispiel schlichtweg, gehst du da raus und bist befriedigt in einem klassischen Sinne?
Nein. Ich glaube nicht in einem klassischen Sinne. Also nicht irgendwie so mit Orgasmus und Entspannung oder so, ja, sondern... Es ist halt schon sehr viel Mindfuck. Also es ist mehr so wie, vielleicht wie Telefonsex oder so, ja, wo man nicht den klassischen Berührungseffekt hat und Telefonsex ohne sich selber zu befriedigen, wohlgemerkt, weil sonst ist halt das ja auch wieder sonst, flach, ne?
Na, ja.
Aber ja.
Jetzt warst du in der Situation diejenige, die sozusagen ausgequetscht wurde.
Ja.
Ist das für dich die Situation, die dich am meisten reizt oder switchst du?
Ich switche, absolut. Also ich wechsle immer mal wieder. Je nachdem, mit welcher Person es zusammenhängt. Also es ist bei mir sehr, sehr personenabhängig. Ich kann in der Regel nicht mit einer Person oben und unten spielen.
Okay, entweder ist die mit der Person geht oben oder unten.
Genau.
Aber nicht beides.
Genau, aber es gibt auch Menschen, bei denen das anders ist. Okay. So.
Wovon ist das bei dir abhängig? Wonach dir mehr ist? Von den Personen oder ist es andersherum, je nachdem, wie dir gerade zumute ist, suchst du dir die Person, mit denen du das dann machen kannst?
Beides. Also es ist wenn ich auf einen anderen Switcher treffe oder eine andere Switcherin, ist es manchmal am Anfang so ein bisschen Machtspiel. Also man, so wie sich quasi so kabbeln so ein bisschen und gucken, wer die Oberhand gewinnt. Wenn es ein Dom ist oder eine Domse, dann ist die Rollenverteilung relativ klar, wenn ich den Menschen spannend finde und mit dem spielen finde, möchte. So, ja. Bei einem Sub oder einer Sub ist es genauso. Sub ist der submissive Part, genau. Ja, und wenn es ein Switcher ist, dann ist das...
Dann müsste man es aushandeln, wie auch immer das...
Quasi, ja, genau, das ist sehr spannend.
Wie funktioniert das Aushandeln?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass man quasi schon so kinky flirtet, dass man, also, weiß ich nicht, man merkt es. Also es ist wirklich krass, man merkt es ganz schnell, wie die Leute auf bestimmte Wörter reagieren oder auf bestimmte Situationen oder keine Ahnung, wir haben zum Beispiel vorhin ein Glas Wasser getrunken und ich habe dir Wasser nachgefüllt, weil ich halt gerade die Karaffe in der Hand hatte.
Genau.
So, ja?
Habe ich übrigens als pragmatisch empfunden in dem Moment, ja, weil ich es auch so handhaben würde.
Genau, ja. Klar, natürlich. Ja. Es ist auch super pragmatisch. Mhm. Aber wenn man schon in diesem kinky Flirten drin ist, dann kann man da natürlich sofort irgendwie ein Machtgefälle rausnehmen.
Ja.
Weil natürlich jemandem irgendwie Getränk nachgießen in irgendeiner Form dienen ist.
Ja, kann beides haben, ne?
Ja, ja, genau.
Je nachdem, wie ich es mache dann tatsächlich.
Genau. Und je nachdem, wie der andere Mensch dann reagiert, ist das halt, ja.
Hast du vorhin darauf geachtet, wie ich reagiert habe?
Ich achte da immer drauf.
Aha.
Also das ist halt so drin.
Wie habe ich reagiert?
Gar nicht.
Ah, okay.
Ja, sorry.
Wir haben okay, ich hätte vielleicht lerne ich noch was über mich, was mir nicht so klar ist. Muss man auch immer als Möglichkeit im Auge haben. Wir haben vorhin schon gesagt, du bist Lara. Wir bleiben auch bei Lara. Bist du unter deinem realen Namen in der Szene unterwegs? Oder ist es nur der Vorname oder ist es was anderes?
Unterschiedlich. Also ich bin, je nachdem, es gibt so Foren und so Sachen. Das größte Deutsche war mal die Sklavenzentrale. Das ist eher weiß, eher alt und eher männlich.
Mhm.
Dann gibt es FetLife. Das ist in der Tendenz sehr viel jünger. Funktioniert ein bisschen wie Facebook. Da bin ich unter Nickname unterwegs, klar. Und dann, wenn ich Leute persönlich treffe, dann bin ich halt Lara. Und wenn die meinen Nachnamen wissen wollen, dann sage ich denen halt meinen Nachnamen. Also es ist nicht so, dass ich das verheimliche.
Lara ist dein echter Vorname. Ja. Jetzt trittst du mit dem Thema tatsächlich auch bei uns hier ein bisschen in die Öffentlichkeit. Du schreibst auch in Foren und so. Warum nicht mit ganzem Namen?
Das Internet ist mächtig. Google ist mächtig. Und wenn mein ganzer Name im Internet steht mit diesem Kontext quasi, habe ich ein bisschen Schiss, weil es immer noch ein Tabuthema ist. Das ist meine Arbeit beeinflusst.
Und dann gucken wir gleich mal drauf, warum es vielleicht noch ein Tabuthema ist und wie wir ein bisschen aufklären können. Ja. Lara ist heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Wie hast du für dich gemerkt, dass die Szene BDSM dich überhaupt reizt?
Ich habe tatsächlich mit einer ehemaligen Mitbewohnerin zusammen gewohnt. Da war ich noch relativ jung, ich war 17. Und,
17 und Mitbewohnerin?
Ja, ich habe auf dem Internat gewohnt und bin dann ausgezogen.
Okay.
Genau, und habe in einer WG gewohnt. Und die hat ein Buch offen liegen lassen und das war so ein fürchterliches Pärchenbuch mit irgendwelche Fragen, die man beantworten soll und so. Und da stand eine Frage, was würde deine Eltern schockieren, wenn sie wüssten, dass du schon erlebt hast? Und da stand SM. Und ich habe das vage schon mal gehört gehabt, aber konnte jetzt mit dem Begriff nicht sehr, sehr viel anfangen und habe dann, wie man das so macht, das Internet angeworfen und habe SM gegoogelt, genau, und bin dann bei Wikipedia gelandet. Ja, und fand das dann sehr spannend und dachte mir, ah krass, okay, für das, was in meinem Kopf ist, gibt es also irgendwie auch Wörter.
Das heißt, es gab aber vorher schon bei dir, du hast gemerkt, da ist was und konntest das aber noch nicht benennen.
Ja, ja. Und das ist, seit ich irgendwie sexuell denke.
Das war auch immer verknüpft, das hatte immer eine sexuelle Komponente.
Ja.
Gibt's, also vom Googlen zum, was ist der nächste Schritt zum Erleben, geht's dann wie?
Reden.
Mit?
allen Leuten, denen man das zutraut. Also wirklich, ich habe natürlich mit ihr darüber geredet. Klar, das lag nahe.
Deine weil Mitbewohnerin. Sie
ja, ja. Genau. Und dann irgendwie.
Wie hat die Freunde reagiert?
Aufgeschlossen. Also hat irgendwie so gemeint, oh krass, ja, Entschuldigung, dass ich das offen liegen habe lassen, so. Aber ja, was hast du für Fragen, so. Und dann habe ich gefragt.
Und die und, konnte auch antworten?
Ja. Okay. Ja, ja, absolut. Ja, und dann ist es so, dass du wirklich irgendwie versuchst zu lesen, was andere Leute dazu sagen und was sie irgendwie denken vielleicht dazu und ob sie dabei sind oder nicht.
Hast du Schockierung erlebt oder Ablehnung oder Irritation im Freundeskreis?
Im Freundeskreis gar nicht.
Nein. Okay. Aber woanders?
Ja, aber tatsächlich nicht so im privaten Umfeld. Also es ist eher so, dass ich quasi erst im Nachhinein gemerkt habe, dass es so ein krasses Tabu ist. Also mein Freundeskreis und auch meine Familie, die das größtenteils wissen, bei denen ist das völlig okay.
Wer weiß es nicht?
Meine Brüder.
Wie viele hast du?
3.
Okay.
Ja. Aber meine Eltern wissen es beide und ja.
Gab es irgendwann dann das erste Erlebnis in irgendeiner Art und Weise?
Das erste Erlebnis, ja, gab es. Und zwar habe ich mich da tatsächlich damals noch, FetLife gab es damals noch nicht, ich war auf der Sklavenzentrale registriert. Und da konnte man sich so ein Realzeichen quasi verdienen, weil sich erfahrungsgemäß in solchen Foren immer mal irgendwelche Leute 15 Millionen Profile angucken, um irgendwelchen Leuten hinterher zu spionieren oder so. Ja. Und da kann man sich ein Realzeichen geben lassen. Damals war das so, dass man 3 Leute im echten Leben treffen musste, die schon ein Realzeichen haben. So.
Und die sagen dann, du bist echt.
Genau, und da geht man dann hin und sagt, hier, das ist mein Ausweis und das ist meine SZ-Nummer und ich schreibe dir jetzt eine PN, dann weißt du, dass ich das auch bin und dann ist gut. So. Und mit einem von dem, das war das, was ich vorhin schon mal sagte, mit dem Blind Date, mit einem von dem habe ich mich in einem Club getroffen dafür.
Okay. Und dann kannst du schildern, was dann passiert ist? Also.
Naja, wir haben uns getroffen und haben uns irgendwie unterhalten. Und also in Clubs ist es, in SM-Clubs ist es so, dass in der Regel gibt es irgendwie einen Barbereich, wo nicht so viel gespielt wird. Und dann gibt es Spielzimmer, wo halt irgendwie Zeug steht, was man sich schlechter zu Hause hinstellen kann. Also irgendwie große Käfige oder ein Andreaskreuz oder einen Bock oder einen Günnstuhl, gibt es ja auch solche Sachen. Pferdeboxen. Also es gibt wirklich, es gibt alles. Ja. Und dann sind wir halt irgendwie in den Spielbereich gegangen, weil er meinte, ja, möchtest du es mal angucken? Weil er halt auch wusste, dass ich das erste Mal in so einem Club bin. Ja, und dann hat er gemeint, ja, also wenn du willst, kannst du dich da auch mal hinlegen und so. Also wirklich ganz, ganz vorsichtig, ganz niedrigschwellig. Irgendwie einfach mal teste das mal aus, da ist nicht viel gelaufen.
Hast du für dich eher das Gefühl gehabt, da einen Platz für dich zu finden? Oder ist es eher, kann ja auch eine Erfahrung sein, wo man merkt, ah, ist doch nicht meins.
Total, also total der Platz. So dieses, krass, es gibt andere Leute und es gibt Orte, wo man hingehen kann und irgendwie, wirklich ganz krass, ist absolut irgendwie mein Platz. Wobei die Szene auch schwierig ist, ne? Also das nicht, aber so dieses, es gibt eine Community dafür und es gibt Leute, die einem zuhören, die das genauso sehen, mit denen man darüber reden kann. Also ich meine, es versteht ja auch nicht jeder. Und
gab es schwierige Erlebnisse mal für dich? Weil ich natürlich auch an sowas denke, wie ja, ein Machtgefälle kann man auch ausnutzen. Jetzt hast du natürlich schon gesagt, dass Vertrauen eine große Rolle spielt. Manchmal irrt man sich aber auch schlechterdings in den Leuten. Also gibt es sowas, also ist dir das auch mal passiert?
Nein, tatsächlich nicht. Aber es ist schon so, dass ich auch schon Leute aufgebaut habe, denen das passiert ist. Also es, ja, passiert. Es passiert aber genauso wie irgendwie häusliche Gewalt eher im häuslichen Umfeld passiert, ist die Wahrscheinlichkeit halt bei Freunden, mit denen man spielt, glaube ich, auch noch höher als bei Fremden sozusagen, weil man da vielleicht auch vorsichtiger ist bei Fremden.
Ich habe jetzt immer auch so gesagt, ne, die Szene, was natürlich wahrscheinlich totaler Quatsch ist, weil wie immer, es gibt wahrscheinlich ganz viele verschiedene Orte, an denen sich das abspielen muss. Was muss ich verstehen, um es zu begreifen?
Also sortieren ist wirklich schwierig, weil jeder Mensch ein relativ breites Spektrum in der Regel hat an Kinks. Also irgendwie, es gibt Leute, die finden Wolle total toll. Ist jetzt nicht so meins, aber bitte viel Spaß so, ja. oder irgendwie Femininisierung von Männern oder irgendwie so, ja, also es gibt ein ganz, ganz breites Spektrum, bei dem ich ganz, bei wirklich den allermeisten Sachen wahrscheinlich sage, ja, mei, viel Spaß.
Aber nicht deins.
Ich nicht.
Ja.
So, ne, aber dadurch, dass es halt so breit gefächert ist, auch bei jeder Person sehr, sehr unterschiedlich ist, das ist ein bisschen wie, ich mag keinen Rosenkohl, so, ja, andere Leute mögen das, können halt auch Rosenkohl essen, so. Aber es ist halt irgendwie so wie bei Essen, so dass man ein ganz breites Spektrum hat und dann guckt man halt, was quasi zu dem passt. Und es gibt Stammtische in fast jeder Stadt, in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt eine SM-Jugend, einen Jugendverband, der sich um Aufklärung bemüht und irgendwie ein Auffangbecken für bis zu 27-Jährige zu bieten, weil die Szene halt tendenziell älter ist. Es gibt auch spezielle Stammtische, also es gibt irgendwie für einen speziellen Kink quasi
Stammtische. Mach mal ein Beispiel. Pferdeboxen.
Ja, zum Beispiel. Ja, tatsächlich habe ich da auch gerade dran gedacht. Ja. Also so dieses irgendwie Pferdekostüm und in Latex und weiß ja gar nicht. Ja, also, oder Buttplug mit Pferdeschwanz hinten dran.
Mhm.
So. Gibt es. Es gibt spezielle Stammtische für fast alles.
Wie läuft so eine, nur um nochmal ein Bild zu kriegen, wie läuft also ein Treffen dann ab? Du sagst immer, ne, am Anfang muss ganz, ganz viel Vertrauen da sein, aber wie werden Grenzen ausgetestet? Also ich weiß ja nicht immer genau bei jemandem, mag er das jetzt, mag er das nicht mehr, ist eine Grenze überschritten? Also gibt es eine Art Regelwerk dabei?
Ja, also das Grundsystem ist Safe, Sane, Consensual, SSC. Das heißt also sicher, mit gesundem Menschenverstand und konsensual. Das ist so die große... Das ist quasi so das Übergeordnete. Und dann drunter reden, noch mehr reden und irgendwie ausdiskutieren. Vorher drüber reden, was man ungefähr möchte, was ungefähr so der Kink ist. Klingt fürchterlich unromantisch, ich weiß.
Bisschen.
Aber andererseits bist du dann halt auch sicher, dass der andere das möchte. Was
ist tust. Das so? Also wie viel davon... Ich denke gerade an sowas, nur weil ich das sage, dass das mein Kink ist und dass da meine Grenze ist, heißt das ja noch nicht, dass ich das auch einhalten muss. Also im Zweifelsfall sage ich das, weil ich weiß, du willst das gerade hören,
ja.
Übertreibst dann aber später, wenn wir mittendrin sind.
Passiert in der Regel nicht. Also wenn das an öffentlichen Orten ist, öffentlich, also in Clubs oder so, ja, dann ist es auch noch so, dass du, es gibt so das internationale Safe Word.
Also im Sinne von, wenn ich das sage, brechen wir sofort ab.
Genau, und dann gibt es noch einen, achso genau, das internationale Safe Word ist Mayday.
Okay.
Also wenn jemand in einem Club Mayday sagt innerhalb einer Session, dann kommt auf jeden Fall jemand und unterbricht, wenn der andere es nicht selber tut. So. Und dann gibt es noch im Spiel quasi diverse Sicherungssysteme. Ein beliebtes ist ein Farbcode, dass du der Top in der Regel, weil derjenige oder diejenige ist, die Verantwortung tragen, quasi die Farbe abfragt und dann irgendwie grün ist, alles easy, mach weiter, gelb ist, ja, geht schon noch, aber ist eher an der Grenze und rot ist halt irgendwie, nee, ist zu viel. So, und man kann es aber halt beliebig variieren, weil mit einem Knebel im Mund redet sich nicht besonders gut. Man
jetzt kann sagt sich doch, also, ob rot ist.
Ja, genau so, ne? Aber man kann ihm halt irgendwie ein Glöckchen in die Hand geben und wenn das fallen gelassen wird, dann ist irgendwie Sense oder so und im Zweifelsfall einmal mehr abbrechen als zu wenig.
Das hört sich ja unheimlich verantwortungsbewusst an. Ne? Und mein Eindruck ist jetzt gerade, wenn ich so den Durchschnitt der Bevölkerung oder der Menschen nehme, die alle anderen Sachen tun, dann hast du immer Leute, die das ausnutzen wollen, Klar. die das Machtgefälle Klar. einfach doch noch weiter treiben wollen, weil sie das eigentlich cool finden.
Ja.
Da geht es nicht um die gegenseitige Lust, sondern nur darum, dass ich mich befriedige oder mein Machtding auslebe. Das heißt aber, das ist aus deiner Erfahrung weniger oder ist das eher die Teile der Szene, die du dann eben nicht aufsuchst, weil du hast vorhin schon mal gesagt, das sind alte weiße Männer, da gehe ich dann eben nicht hin.
Ja, letzteres. Also ganz klar letzteres. Es gibt Arschlöcher, gibt es überall, so, ja, in jeder Gesellschaftsschicht und in jedem Bereich und definitiv auch bei den SMern, aber nicht da, wo ich hingehe.
Hast du ein Gefühl dafür, wann die Grenze zur, nennen wir es mal, Pathologie überschritten ist? Weißt du, was ich meine? Also das eine ist Lust machen vielleicht und ein Kink. Das kann aber schnell auch kippen, ne? Also das kann sich ja gegen einwenden und das kann auch nicht mehr gesund sein ab einem gewissen Punkt. Also gibt es ein Gefühl dafür, dass da irgendwann eine Grenze erreicht ist, die nicht mehr nur Kink und Lust ist, sondern Ja, krank ist jetzt ein schlimmes Wort oder pathologisch, aber weißt du, was ich meine, dass so eine Grenze überschritten ist?
Meinst du so im Zusammenspiel?
Ja.
Also, dass irgendwie ich merke, wo die Grenze des anderen ist?
Ja, oder dass das nicht mehr gesund ist, was passiert. Also, dass man vielleicht, es wird immer heftiger. Es wird
aber warum? Also, wo ist der Punkt, wo es nicht mehr gesund sein sollte?
In dem Moment, wo jemand dem anderen Körperverletzung beifügt. Selbst wenn
das
der vorher...
Immer.
Ja, aber ab einem gewissen Grad möglicherweise wird so, dass der andere zwar vorher gesagt hat, das ist in dem Moment noch Konsens und trotzdem sitze ich hinterher zu Hause und fühle mich schmutzig, vielleicht sogar missbraucht, habe für mich das Gefühl, eine Grenze überschritten zu haben und habe hinterher das Gefühl, oh nee, das war jetzt drüber. Und dann habe ich eher das Gefühl von starker Körperverletzung und weniger das Gefühl von Lusterlebnis. Sowas meine ich.
Also quasi so dieses, dass du das nachher anders einordnest als in der
Beispiel.
Situation selber. Passiert, klar. Passiert uns allen. Also passiert mir auch. Deswegen ist es ganz wichtig, sich selber zu kennen und sich selber kennenzulernen, wenn man das machen möchte. Also weil man sehr verantwortungsvoll damit umgehen muss, weil es halt extreme Spielarten sind. Also es sind, keine Ahnung, wenn ich mit Atemreduktion zum Beispiel spiele oder so, ja, also dass du jemandem Mund und Nase zuhältst oder strangulierst oder sowas, ja, das sind Grenzspiele. Also, ne, wenn man da Scheiße baut, dann ist der andere Mensch tot. So. Das geht halt nicht. Und entsprechend, ja, es ist unfassbar verantwortungsvoll, was man da tut. Es ist wahnsinnig viel Vertrauen notwendig. Und ich glaube, die Grenze zu, es ist kaputt, nenne ich es mal, weil krank finde ich schwierig.
Ja, ja, ich habe ja vorhin auch gesagt, schwieriges Wort.
Also die Grenze zu kaputt ist, glaube ich, da, wenn nicht mehr beides wollen. Und
aber
wenn jemand ist
ja
danach,
so in Lust,
ja.
Manchmal ist man ja so in der Lust drin, dass man diese Grenze, oder einer übertritt sie und dann ist sie aber übertreten. Dann kann ich immer noch sagen, hier ist Stopp, aber vielleicht ist ein Kontrollbewusstsein nicht mehr möglich. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt, also das passiert, natürlich. Was man dann machen kann, ist halt irgendwie danach nochmal drüber reden, Abstand schaffen, wenn man das möchte, zu dem der Täterin, je nachdem. Aber auch mit den Menschen nochmal darüber reden, weil wenn in dem Moment eingewilligt wurde und es danach trotzdem zu viel ist, dann kann man ja vom Gegenüber auch nicht so gut erwarten, dass er das gemerkt hat.
Gibt es danach ein Ritual, um sich wieder anzunähern? Also um dieses Machtgefälle sozusagen auch wieder aufzulösen? Exakt.
Ja, gibt es. Also es ist sehr individuell, je nachdem, was die Leute so wollen. Ich nehme Menschen gerne in den Arm und irgendwie beruhige sie, weil es ist ja schon, also es ist eine sehr emotionale, es ist wahnsinnig viel Adrenalin im Spiel, Schmerzen rufen Endorphine und Adrenalin hervor. Es ist das Machtgefälle auch krass, also auch so wieder diesen Geisteszustand wieder zu bekommen, dass man auf Subseite was wert ist, dass man ein vollwertiges Gesellschaftsmitglied ist, dass man irgendwie dem anderen Menschen auf Augenhöhe begegnet.
Ja, und auf Dom-Seite wahrscheinlich auch, dass ich dir jetzt nicht im Alltag sagen kann, jetzt bringst du mir Müll runter
genau.
Und jetzt gießt du mir hier mal was ein
genau.
Und so.
Genau. Weißt du, also es ist wirklich, es ist ganz, ganz unterschiedlich.
Aber es
je
kann wirklich so ein schönes
Leuten,
Ritual auch wiederum sein, um zurück in den Alltag, nehmen wir es mal so, irgendwie ein Stück wieder
also
zu finden.
Also gerade Paare, die miteinander spielen, also die auch Partnerschaft miteinander leben und nicht 24/7 spielen, bei denen ist es ganz, ganz häufig so, dass es ein sehr ritualisierter Vorgang ist. Einfach auch der Einstieg ins Spiel übrigens. Ne? Also einfach, um das ganz klar abzutrennen zwischen Spiel und quasi Realität. Also ich mache gerade Anführungsstriche.
Ja,
weil,
oder auch
aber,
andere, wie sieht unsere Beziehung sonst aus? Um ganz klar zu sagen, das, was wir da jetzt haben, ist nicht der normale, das normale Machtgefälle oder Machtverhältnis in unserer sonstigen Beziehung.
Absolut. Also es ist auch, ich kenne sehr viele Menschen, die da sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass das absolut nicht deren normales Machtgefälle ist. Bei mir auch. Also ich würde einen Teufel tun, wenn mir jemand irgendwie im reellen Leben sagt, hier, jetzt mach aber mal. Und ich sagen, ja, hier kannst du aber auch gehen, ne?
Ja, also viel Vertrauensarbeit und dann auch wirklich wieder den Weg zurück und den Unterschied zu machen zwischen Alltag und Spiel in dem Moment. Sagt Lara, ist selbst SMerin und heute Abend zu Gast in eine Stunde Talk, Deutschlandfunk Nova. Lass uns noch mal einmal drauf gucken, auf einen großen Komplex, da haben wir ganz am Anfang mal drüber geredet, wie Feminismus und BDSM zusammen geht. Kannst du das einmal für dich beschreiben? Weil tendenziell ist das, was ich, also zumindest als Sub, ich unterwerfe mich und das tendenziell nicht unbedingt mit Feminismus erstmal zusammengeht. Warum passt das für dich?
Die Freiwilligkeit. Also das ist so der große Punkt, weswegen es zusammenpasst. Für mich, für viele andere Leute auch. Also es ist nicht so ungewöhnlich, dass es Feministinnen gibt in der SM-Szene. Und das ist halt, es ist kein erzwungenes oder aus Versehen passiertes Machtgefälle. Also es ist nicht so wie in der Gesellschaft irgendwie patriarchales, klassisches Machtgefälle quasi, sondern es ist halt ein selbstbestimmtes, selbst ausgehandeltes, zeitlich häufig begrenztes und auch stark reglementiertes Machtgefälle.
Wie ist das denn? Ist es quer durcheinander? Also im Sinne von Frauen mit Frauen, Frauen mit Männern? Oder ist es auch da wieder abhängig vom Kink? Oder wie ist es?
Das ist ja, also das war ja quasi noch viel zu wenig Vielfalt, was du da
gesagt
hast.
Ja, ja, total,
hast.
Genau.
Also es geht von Zweiersachen, jeglicher Geschlechtlichkeit, also alles,
und alles
das komplette
dazwischen.
Spektrum, genau.
Ja.
Es gibt Konstellationen, wo Paare einen Sub, ein Nesub haben. Es gibt, also es gibt wirklich alles. Es ist auch, es ist wirklich ein Grundsatz, wenn du dich fragst, ob es das gibt.
Ja,
ja, es gibt das.
Was ist mit dem Argument zu sagen, sagen wir mal, du bist Sub und Mann ist Dom.
Ja.
Selbst wenn es Spiel ist, ja, verfestigt es aber trotzdem ein Rollenbild. Es ist etwas, was ich einübe, was irgendwie sich auswirkt. Es verfestigt trotzdem patriarchale Strukturen.
Ja. Ja, also kann man nicht anders sagen, es ist so, es ist tatsächlich so, dass natürlich, wenn im Zweifelsfall auch noch, ich bin noch relativ jung, im Zweifelsfall ist vielleicht der Typ auch noch älter und dann hast du irgendwie so dieses klassische Bild von einer jungen Frau, die devot dem alten weißen Mann gegenüber ist. Ja, klar, es ist, also natürlich kann es patriarchale Strukturen verfestigen, ja. Insbesondere aus der Außensicht. Ich glaube, in der Innensicht, zumindest wenn es reflektierte Menschen sind, ist es nicht so gefährlich, aber in der Außensicht auf jeden Fall. Also es ist, deswegen habe ich auch vorhin zu 50 Shades of Grey, es ist wirklich, das ist ganz schlimm, die ganze, also naja, fast die ganze SM-Szene ist wirklich so, what the fuck, das ist wirklich nicht gut, was ihr da gemacht habt, weil es einen, also weil es...
Weil es genau das verfestigt.
Ja, genau. Also es ist wirklich schwierig.
Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum es immer noch ein Tabu ist? Oder ist es noch ein Tabu? Du hast das vorhin am Anfang mal gesagt, das war jetzt so...
Ja, ich glaube schon, dass es noch ein Tabu ist. Also ich würde sagen, es ist so lange ein Tabu, bis nicht jede Person, die SM betreibt, das irgendwie offen sagen kann. Und ich kann es auch
denn,
nicht
es
offen
ist eine,
sagen.
Es sei denn, es ist eine bewusste Entscheidung, weil ich glaube, es geht dich nichts an.
Ja.
Das könnte ja, ja,
ja,
klar, könnte
ja
auch sein. Aber ich hätte die Möglichkeit,
genau,
es zu sagen.
Die Möglichkeit.
Ja, ja.
So, also ich kann das zum Beispiel, ne, ich bin jetzt hier mit meinem Vornamen, mhm, aber ich werde vielleicht in Zukunft irgendwann mal vielleicht mit Kindern arbeiten oder so, ja. Und in dem Moment, in dem es heißt, es ist mit mir verknüpft und vielleicht hat es Auswirkungen auf meine Arbeitswelt, ist es schon auf jeden Fall ein Tabu. Und ja, wo war die Frage?
Ja, ob es ein Tabu noch ist, genau.
Ja,
und
absolut.
Damit ist es gefühlt. Wie groß ist denn die Schnittmenge zwischen SM und Freundeskreis?
Hoch. Also es kommt ein bisschen darauf an, wo man anfängt, dass SM ist. Was ich vorhin schon mal meinte, das ist
ja
in den Mainstream viel rübergegangen. Mhm. Irgendwie so mit, dass man mal Handschellen, übrigens diese einfachen kleinen Finger davon lassen, sind total fürchterlich, kleinen Handschellen oder sowas oder mal einen Klaps auf den Po oder so. Im klassischen Sinne ist das schon SM. Häufig halt unbewusst, was ich übrigens auch krass kritisieren würde. Also weil es halt ein Machtgefälle ist, was die Leute aus Versehen eingehen oder nicht bewusst eingehen. Und dann ist die patriarchale Manifestation viel, viel krasser häufig. Aber es ist die Schnittmenge in meinem Freundeskreis, ich würde sagen 70% bestimmt.
Wie verändert sich dadurch die Freundschaft mit den Menschen?
Gar nicht.
Hätte ja sein können. Ja, das ist wie mit, wenn man mit Freunden vielleicht geschlafen hat oder so, dann verändert sich die Freundschaft. Das war der
Hintergrund. Ja, aber ich habe ja kein Sex, also ich muss ja nicht mit denen spielen, bloß weil die SMer sind. So.
Ah, okay. Das meine ich mit Schnittmengen. Also habt ihr
zu. Ach so.
Ja, ja, okay. Also okay.
Check.
Du, so, ja. Genau, jetzt bei mir auch. Du bist mit vielen Leuten SMern befreundet.
Ja.
Mit wie viel davon spielst du?
Wenigen. Also, weil ja, tatsächlich ist es wie mit Sex.
Mhm.
Also es kann halt auch was kaputt machen, ne?
Mhm. Das verändert zumindest die,
ja, genau,
die Freundschaft in irgendeiner,
ja,
irgendeiner Art und Weise. Warum trotzdem öffentlich drüber reden? Weil du glaubst, wir müssen hingucken, irgendwann müssen wir was gegen das Tabu tun? Ist
ja
das die Motivation?
Ja, schon auch. Und weil ich halt auch finde, dass es viel falsch verstanden wird und es deswegen auch tabuisiert wird. Und weil ich gerne möchte, dass es dass es anders gesehen wird. Also, dass es
was ist denn das größte Missverständnis aus deiner Sicht?
Dass es was mit, einfach nur mit Hauen und Schlagen zu tun hat. Und das ist halt der kleinste Teil.
Und der größte Teil?
Vertrauen.
Was macht dein Partner? Macht der mit?
Nein. Der ist Vanilla, heißt das. Vanilla sind, das kommt daher, Vanilleeis mag fast jeder. So, Vanilla sind Leute, die keine SMer sind.
Darf ich sagen, dass du Mama bist?
Ja.
Wie kriegst du das zusammen? Also du vertraust vielen anderen Menschen, mit denen du SM-Spiele spielst.
Ja.
Vertrauen hat ja was in der Partnerschaft auch, also das tiefe Vertrauen für Partnerschaft ist besonders wichtig, was nicht heißen soll, dass das allein und exklusiv ist. Aber der Partner ist ja jemand, dem man vielleicht doch mehr vertraut als anderen. Jetzt ist für SM-Spielarten ganz tiefes Vertrauen wichtig. Also ist das nicht eine Belastung für die Beziehung?
Ja, also es ist wirklich schwierig. Vor allem habe ich letztens erst in meinem Freundeskreis tatsächlich größer diskutiert. So dieses, sind eigentlich die Gefühle, die ein Sub einem Top gegenüber hat oder eine Top einem Sub gegenüber, also dieses, ist das eigentlich sowas wie Liebe oder ist das was anderes? Tatsächlich sind wir nicht wirklich zu einem Schluss gekommen. Es ist sehr, sehr tiefe Vertrautheit. Für mich ist es was anderes. Also es fühlt sich anders an. Es sieht aber, glaube ich, von außen genauso aus und das birgt durchaus Konfliktpotenzial.
Aber hat das, also ist es nicht was von Fremdgehen letztendlich auch?
Ja, wenn ich es machen würde, ja, ohne dass mein Partner es ja, genau, weiß, ja.
Aber okay, ja, okay. Aber wie kriegt ihr das für euch in der Partnerschaft geklärt? Durch Transparenz?
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass die Verletzung weg ist. Also selbst wenn ich weiß, du machst es und ich verstehe, dir macht ja das Freude und sage, ich will ja, dass es dir gut tut, deshalb ja sozusagen gebe ich meinen Segen, auch wenn du den eigentlich nicht brauchst, ne? Aber trotzdem kann es mich ja verletzen als Partner.
Ja.
Wie kriegt ihr das geklärt?
Also zum einen ist es so, dass wir, ist eine sehr spezielle Regelung, es gibt auch jede andere Regelung wieder, ne, klar. Bei uns ist es so, dass mein Partner jederzeit und zu jedem Zeitpunkt ein Vetorecht hat, bezüglich allem, was passiert, also allen Praktiken quasi und bezüglich der PartnerInnen, mit denen ich es mache. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und ich frage vorher.
Das heißt, er weiß immer alles?
Wenn er es wissen möchte, darf er alles wissen, ja.
Okay, hat er sein Veto schon mal gezogen?
Ja.
Passiert das häufiger?
Kommt vor.
Unter welchen Bedingungen? Weil es dann die Menschen sind oder weil es gerade, manchmal hat man eine, keine Ahnung, wir müssen auf uns in der Beziehung achten, ja, dass solche Phasen sind, wo man dann sagt, hey, das ist gerade schwer für mich auszuhalten?
Quasi alles. Also auf jeden Fall, ich habe ein komisches Gefühl bei dem Menschen oder mir geht das selber nicht gut. Auch ein relevanter Punkt, weil dann er natürlich weniger gut damit umgehen kann. Aber auch irgendwie, unsere Beziehung ist gerade schwierig. Und deswegen lass das mal gerade.
Frustet dich das?
Ja, aber es geht.
Wie häufig ist, für nur mal eine Größenordnung zu wissen, SM-Spiel kommt wie häufig vor in der Woche, im Monat?
Dadurch, dass mein Partner kein SMer ist, bei mir deutlich weniger häufig als bei anderen Menschen vermutlich. Letztes Jahr, weiß nicht, muss dazu sagen, mein Kind war da ein Jahr alt. Das ist auch ein bisschen schwierige Situation. Vielleicht so 5, 6 Mal.
Hat sich dein Selbstbild über dich verändert, seitdem du für diesen Kink einen Platz und Worte gefunden hast?
Ja.
Inwiefern?
Ich fühle mich stärker. Also ich habe das Gefühl, dass ich mehr über mich weiß, dass ich besser weiß, was ich möchte und was nicht und dass ich mich darauf verlassen kann, was ich zu Menschen denke. Also tatsächlich, ich habe vorhin gesagt, ich hatte noch keine so richtig schlechte Erfahrung. Ich kann mich gut auf mich verlassen und auf mein Gespür für Menschen und auch wenn ich mit Leuten spiele. Also auch wenn ich oben spiele, weiß ich relativ gut, wie die anderen Leute so sind.
Sag zum Abschluss einmal, wenn du dir was wünschen dürftest oder was ausprobieren wolltest, was noch auf der Wunschliste steht, was wäre das?
Gibt es. Es gibt immer Fantasien, die nur im Kopf sind und wo man irgendwie bei...
Gibt es eine, die auf der Grenze steht? Manchmal weiß man ja bei Kopffantasien... Oh,
Rape-Spiele. Also Vergewaltigungsfantasien. Ganz, ganz krass. Also richtig
als
schwierig.
Als Sub oder als Dom?
Als Sub. Ist wirklich schwierig, weil das eine harte Grenze ist und das auch was ist, was ich in meinem Kopf gut finde, was ich never ever ausprobieren würde. Also weil mir da die Gefahr zu groß wäre. Und das sage ich, wo ich irgendwie ja, Atemkontrollspiele mache oder so, ja, wo man irgendwie schnell mal kaputt gehen kann. Aber echt, das ist was, das ist im Kopf schön, aber man sollte wirklich vorsichtig sein, das auszuprobieren. Und ich traue es mir nicht zu.
Verstehst du, dass manche Leute auch bei den Atemkontrollspielen durchaus mit Irritation auf dieses Thema noch gucken?
Absolut. Aber ich, also wirklich, Atemkontrolle ist total lustig, weil das super viel Adrenalin ausschüttet und super viel Endorphine ausschüttet. Und so einen Orgasmus unter Atemkontrolle läuft.
Das ist ja schön, wenn es für dich funktioniert.
Es muss ja nicht für jeden so
gut
sein.
Genau, wenn das für dich funktioniert, genau.
Nein, das ist total okay. Ja, also ja. Es ist auch nichts, was in der
Und wenn Mediziner anwesend ist.
Nö, ach, das geht. Also man muss schon vorher was lesen und man muss vorher gucken, was, wie man es macht. Kann man wirklich viel falsch machen.
Lara ist SMerin, hat heute Abend ein bisschen Einblick gegeben in sich, was mit einer Beziehung auch macht, wo der Partner vielleicht nicht SMer ist. Und wie die Szene, die es ja so nicht gibt, funktioniert. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage, gleich nach 9. Und natürlich im Podcast, wo ihr die Podcasts herbekommt. Und ich bin nächste Woche wieder. Sven Präger. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.